Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier spricht Kulturring Berlin Podcast. Wir haben heute Lavinia Knob-Welling und Andreas Brüning eine Gästin und einen Gast. Und zwar Jennifer Sonntag, eine Influencerin, eine Moderatorin im Fernsehen und eine Journalistin, die Expertin ist, selber eine Sehbeeinträchtigung hat oder auch blind ist und sich als Selbstständige im Feld der Kultur bewegt. Und wir haben Fragen, Lavinia und ich, Andreas Brüning. Also, Jennifer Sonntag, herzlich willkommen in unserem Kreis. Wie geht es dir heute mit der Kultur, in der wir heute leben dürfen?
Ja, hallo, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Eine wunderbare Runde. Danke für die tolle Begrüßung. Wie geht es mir heute mit der Kultur, in der Kultur? Also ganz aktuell bin ich ganz froh, dass wir die Kultur haben und auch die digitale Kultur und Vernetzung, weil ich im Moment unheimlich viel gestalten kann und profitieren kann und mir Kultur sehr viel Kraft gibt, ja, so die ist um mich. Ich kann sie hören, ich kann sie fühlen und ich finde, es ist schon durchaus ein sehr relevanter Faktor für mich.
Was sind denn gerade deine Lieblingskulturangebote?
Ich bin Ohrenmensch, ich bin Podcast-Junkie, natürlich auch sehr bildungsorientiert und wenn Bildung so mit Leichtigkeit und so ein ja, bisschen gutem Geschmack vermittelt wird, dann ist das natürlich großartig. Das kann man mit Podcasts gut machen. Ich bin natürlich auch Musikliebhaberin und ich liebe Hörbücher. All das kann ich natürlich jetzt ungebremst konsumieren. Ja, da sind ja keine Grenzen und Schranken. Und ich kann selber auch Bücher schreiben, kann mich an Buchprojekten beteiligen. Das habe ich jetzt auch ganz wild und mit Herzblut gemacht. Und ja, natürlich, alles, was ich auch durch euch kennenlernen durfte und mal reingehört habe, finde ich super. Also Audiodeskriptionen, Theater, also wir dürfen ja überall dabei sein, dank der digitalen Welten.
Selbstständigkeit ist ja ein Thema. Also welchen Beitrag können denn Menschen mit Behinderungen, also auch du bist ja, ich würde mal sagen, so Ikone. Ich meine, wen kenne ich momentan? Ich bin ja selber sehbehindert, bin seit 10 Jahren bestimmt in so einem Kulturfeld unterwegs. Ich kenne Raoul Krauthausen und ich kenne Jennifer Sonntag als Influencerin. Es gibt mehr, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass du für den Kulturbereich und vielleicht auch für die soziales Engagement, Empowerment stehst, diese Kombination. Und wie siehst du Sehbehinderte und Blinde, die im Kulturbereich sich etablieren wollen, und wie geht das?
Da stellst du wahrlich eine gute Frage. Ich kann auch nur überlegen, wie ich mich daran getastet habe. Ich habe natürlich vieles vermisst. Ich selbst habe tolle Menschen gefunden, die versucht haben, mit mir das Thema so ein bisschen aufzuschlagen. Ich habe eine tolle Freundin und Illustratorin, die Franziska Appel, die Bildbeschreibungen entwickelt hat, zum Beispiel für unsere Ausstellungen. Ich habe mit meinem Partner zusammen erotische Kohlezeichnungen entwickelt. Wir haben mit unseren Verlagen zusammen versucht, auch immer inklusiv und barrierefrei zu denken. Und natürlich kommt man dann so Schritt für Schritt auch so in diese Welten, die man gerne unterstützt und teilt. Zum Beispiel das Stadtmuseum in Halle hatte jetzt eine tolle partizipative Ausstellung, wo Menschen mit Behinderungen ihre Objekte zeigen konnten und ihre Geschichten erzählen konnten. Das hieß Geschichten, die fehlen. Und das wurde auch hochgradig inklusiv ausgestaltet. Wir konnten also mit dabei sein. Es war nicht über uns, ohne uns, sondern mit uns. Und da wächst gerade ganz viel. Ja, es gibt viele junge Menschen, die sich auch einbringen. Und in der Kultur können wir ja so ein bisschen wilder sein und auch so ein bisschen Dinge mal auf den Tisch bringen, die wir sonst nur sehr langsam transportiert bekommen. Also gerade auch so unbequem wirkende Inklusionsthemen. Beim Thema Blindheit und Sehbehinderung darf da ruhig noch ein bisschen mehr kommen. Also ich habe auch den Eindruck, dass es immer so ganz bestimmte mutige Menschen sind, extravagante Menschen. Für Kultur muss man sich ja auch was trauen. Man muss im Kopf so ein bisschen Leben und Welten erschaffen. Das können wir Blinden und Sehbehinderten eigentlich ganz gut. Aber das dann mit der sehenden Welt zu verflechten, das ist ja so ein Schritt, den wir schaffen müssen. Denn wir sehen nicht, müssen aber gucken, dass wir gesehen werden. Wir müssen also immer auch in Bildern sprechen und in der sehenden Welt sichtbar sein. Und da ist, glaube ich, noch eine Menge zu tun, dass wir uns sichtbar machen. Und auch mir haben da Vorbilder gefehlt, die mich da gestärkt haben, die mich mitgerissen haben, wo ich gesehen habe, oh cool, also blinde Menschen machen Ausstellungen, machen Fernsehen, machen tolle Sachen. Es gibt ja in Berlin zum Beispiel den Johann König, das ist ein blinder Galerist, den ich jetzt auch nochmal durch ProRetina ein bisschen aktiver kennengelernt habe, weil ich da Kuratorin sein darf. Aber wir müssen uns alle gegenseitig einfach noch ein bisschen sichtbarer machen.
Und deine Vorbilder, deine Vorbilderinnen, gibt es welche sehend oder anders? Oder wo hast du dich, sagen wir so, gerieben oder hingezogen gefühlt? Oder ist es, sagen wir, in dir selbst gewachsen und eher so im Freundeskreis, die Illustratorin, meine Freundin oder mein Partner, der auch eine künstlerische Seite hat? So, was ist, würdest du sagen, kannst du noch einen Ausflug machen, so ein bisschen weiter? Vielleicht nach Amerika oder?
Oder nach Mexiko. Berlin. Also, Berlin. Also ein ganz großes Vorbild für mich, das ist aber eigentlich erst durch meine Schmerzerkrankung gekommen, das ist die Frida Kahlo. Da habe ich so gesehen, das ist eine Frau, die hat, die mexikanische Malerin Frida Kahlo, die hat eigentlich schon mit einer gravierenden Behinderung gelebt. Das war eine Frau, die ja wirklich schwerstbehindert war, um das jetzt unromantisch auszudrücken. Romantisch ausgedrückt ist es natürlich eine schillernde Persönlichkeit gewesen. Ja, und die hat ihre Behinderung, ihre Schmerzerkrankung sehr, sehr deutlich zum Thema gemacht und in ihren Gemälden auch sehr stark thematisiert. Aber viele Zitate von ihr und die Art zu sein und zu leben, also mit dieser Einschränkung, sich auch nicht zu verstecken, das hat mich unheimlich zum inneren Leuchten gebracht. Und das in Bezug auf Blindheit, das hätte mir natürlich geholfen. Es gibt ja Stars auch in unserer Szene, zum Beispiel Joanna Zimmer, ja, die Sängerin, oder auch Sportlerinnen und Sportler. Was ich aber nicht so oft gesehen habe, waren Menschen, die im Laufe ihres Lebens diesen Bruch hatten. Ja. Also ich habe ja auch keine blinde Identität zum Beispiel. Ich bin Anfang 20 erblindet. Ich war eine junge Frau mit sehenden Träumen und nun plötzlich aber diesen Bruch zu erleben und da Vorbilder zu haben, das war schwer. Und da musste sich tatsächlich vieles selber erfinden. Also ich habe vieles selber gestrickt und gefaltet im übertragenen Sinne und selber erfunden. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Hattet ihr Vorbilder oder Figuren, wo ihr gesagt habt, oh Mensch, das ist jetzt was, daran kann ich was langhangeln oder was ausrichten?
Ich finde es besonders im Bereich Blindheit, da war mir überhaupt nicht bewusst, dass es jemanden gibt, aber es kann ja auch jemand sein, der nicht unbedingt blind oder sehbehindert sein muss. Was ist mit dir, Andreas?
Bei mir resoniert sofort das wiedergefundene Licht, wobei mir fällt momentan, das ist ein Titel von einem französischen Autor, der dann auch in Amerika Literaturprofessor war und in der Resistance aktiv war als blinder Mann. Und der hat mich, ich denke mal, mit Ende 20 irgendwie getroffen. Da habe ich gedacht, das könnte für mich was werden oder was sein, weil dann damals dachte ich, die Blindheit wartet auf mich, ich muss nur noch ein paar Tage damit sozusagen mit mir sein und dann ist sie da, so war die Diagnose. Und da hat mir das sehr geholfen, das wiedergefundene Licht, da habe ich lange drüber meditiert oder nachgedacht. Und das war so, dass es auch anders geht. Man kann auch mit der Blindheit leben. Ich bin ja sehbehindert und habe noch 10% Seerest, wie man so im Jargon sagt, oder ich habe das Potenzial, noch 10% zu sehen und denke, das ist
Genau.
ganz schön viel.
Ja,
Also
ja,
auch
ja.
irgendwie klasse, weil eingeladen zu sein, ganz viele innere Bilder zu haben, das hast du ja, Jennifer, eben auch nochmal gesagt, dass wir Blinde dafür natürlich imaginativ zu sein und in Bilderwelten sich zu bewegen oder in auch musikalischen eigentlich einen großen Raum hätten, wobei das ja nicht immer auch dann genährt wird. Es kann natürlich auch in andere Potenziale sich hineinbewegen. Aber Jacques Lusseron, jetzt fällt mir der Name auch ein von dem Buch, was ich damals las. Also das war für mich in meiner Zeit so eine Art von, sagen wir jemand, der für mich jemand war, der mich nach vorne gebracht hat oder mir Optimismus und Mut durch ein literarisches Werk gegeben hat. Und dann gibt es natürlich andere, die ich toll fand. Raoul Krauthausen, die Begegnungen waren für mich immer originell und wobei er jetzt eher für mich ein Aktivist ist und aber auch eine künstlerische Seite in seinem Tun hat.
Wir haben jetzt über Vorbilder gesprochen, aber vorher haben wir auch darüber gesprochen, man muss sich trauen, oder Jennifer, du hast gesagt, man muss sich trauen, aber ja, eigentlich muss man sich immer trauen, wenn man eine Behinderung hat, aber auch eigentlich so, wenn man die Ambition hat, zum Beispiel ein Künstler zu werden oder selbstständig im Kulturbereich zu arbeiten oder auch einfach als Behinderte einen Job zu bekommen. Was kann einen dann noch motivieren? Was bringt, kann einen noch dazu bringen, sich zu trauen, abgesehen von Vorbildern?
Ich finde das richtig gut, was du sagst. Mir kam jetzt gerade noch so der Gedanke, also manchmal hat mich das sogar auch, und das ging auch vielen späterblindeten Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die ich oft so ein bisschen versucht habe zu motivieren und so. Manchmal überfordert das ja auch, wenn man zu stark in zu großen Vorbildern denkt. Also da will man ja gerade so am Anfang der Behinderungsverarbeitung vielleicht auch nicht sehen und hören, naja, da gibt es doch eine tolle Schauspielerin und einen tollen Künstler und Bildhauer, die sind blind und die haben es doch auch geschafft. Jetzt reiß dich mal zusammen. Da wirst du doch auch hinkommen und
Sehr
ich kenne auch,
motivierend, genau.
genau, ich, also gerade so diese Medienblinden oder so, ja. Also ich habe immer versucht, meinen Rehabilitanten dann auch zu sagen, es kann nicht jeder blinde Mensch Fahrrad fahren und es wird auch nicht, bloß weil das jetzt gestern irgendwo bei einer sensationsheischenden Fernsehshow kam, und es wird auch nicht jeder blinde Mensch vielleicht ein Popstar und dann ist wieder die Welt in Ordnung, bloß weil sich das Sehende vielleicht so wünschen. Und auch weil ich jetzt gerade das Glück habe, ein Promi-Talk-Format zu moderieren, heißt das nicht, dass ich jetzt ein besserer Blinder bin oder so. Ich hadere auch. Und das fand ich jetzt auch super nochmal mit dem Beispiel mit Raul, weil das war einfach auch für mich ein Mensch zum Anfassen. Also ein Mensch mit Behinderung, der es jetzt nicht darauf abgesehen hat, allen vorzuspielen, man kann irgendwie überirdisch der Held sein. Es wurde ja dann auch immer wieder gesagt, ja, wir sind nicht hilflos, aber wir sind auch keine Helden, sondern wir sind authentisch. Wir sind Mensch mit Fleisch und Blut und wir haben irgendwie unsere Grenzen und wir können aber auch darüber sprechen. Also auch mal über diese Grenzen sprechen und auch mal darüber sprechen, was uns verletzt und umtreibt. Ohne immer nur zu hören, naja, du musst aber auch mal die Sehenden verstehen und die meinen es ja nicht so, und dass wir eine Stimme bekommen und zu unseren Gefühlen stehen dürfen und so. Das war für mich auch nochmal ein riesen Befreiungsschlag und nicht so unter diesem Druck dieser alten Reha-Modelle zu stehen. Also ihr müsst 10-mal besser sein als die Sehenden, um in der Gesellschaft was wert zu sein. Also in so einer Überanpassung zu sein, sich dadurch ständig zu überfordern und gar nicht zu wissen, wer man wirklich ist. Also da finde ich es einfach viel motivierender zu schauen, wo sind die eigenen Potenziale und Leidenschaften, wo sind aber auch Grenzen, und sich auch nicht dafür zu schämen, über Gefühle zu sprechen, weil die brechen sich ja irgendwann doch Bahn. Also die kann man verdrängen, wie man will, und man kann versuchen, den perfekten Sehenden zu imitieren. Man ist aber kein Sehender. Und sich zu zeigen mit der Behinderung und mit seinem Leben und alles, was dazugehört, Das hat mich sehr motiviert, also solche Rollenmodelle zu haben. Ja.
Du hast dich auch mit interessanten Themen beschäftigt. Das heißt, Erotik ist aufgetaucht, erotische Kohlezeichnungen. Du hast aber auch Frauen motiviert, sich blinde Frauen sich zu schminken und sich erotisch anzuziehen und auch da zum Buch gemacht. Da habe ich dich, glaube ich, das erste Mal wahrgenommen. Jennifer Sonntag, den Titel habe ich leider nicht mehr im Kopf, aber das fand ich interessant, weil die Frage vorher war bei mir noch nicht so aufgetaucht, aber ich fand das so aus einer anderen Dimension gedacht und hereingeholt, für mich zumindest. Aber wie wichtig war das für dich oder ist das für Menschen mit Beeinträchtigung, dass das ganze Leben und die Lebendigkeit dazugehört und eben auch zum Beispiel Erotik oder Kultur. Kultur ist ja auch eine spielerische Form.
Ja, ich glaube, das war einfach auch aus so einer wahnsinnigen Enttäuschung heraus, dass ich plötzlich ein Neutrum war oder zu sein hatte, weil ich eben dann die Blinde war. Und ich war ja trotzdem Frau und eine junge Frau und ich hatte eine unheimliche Energie und Sinnlichkeit und so. Und ich hatte es wahnsinnig gestört, dass ich außer Blindheit mit nichts anderem mehr sichtbar sein sollte und wollte natürlich irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen. Es kam ja ganz oft auch solche Sätze wie, naja, also haben die denn überhaupt einen Job und haben die denn überhaupt einen Partner und hat nicht der Partner einen Helferkomplex? Also nee, also ich gerade so als Mensch mit tausend Ideen im Kopf, man sieht ja gar nicht so die Defizite. Ich wollte alles sehen, was geht und wollte das zeigen und leben. Und vielleicht, also aus heutiger Sicht, habe ich auch mit anderen Frauen mit Behinderung darüber gesprochen, die zum Beispiel eine ganz andere Sozialisation hatten. Die haben gesagt, wir wollten ja eigentlich nicht so diese Weiblichkeit ständig betonen, wir wollten uns über andere Dinge definieren. Und ich habe immer gesagt, nee, ich wollte mir die Weiblichkeit zurückholen, weil die wurde einem oft so abgesprochen als Mädchen mit der dicken Brille. Man sollte möglichst nicht zu weiblich sein, dann bräuchte man sich ja nicht wundern, wenn einem was passiert und so diese alten Pädagogen damals. Und ich wollte mir diese ganze, wie soll ich sagen, Lebenspralle, Leidenschaft nicht nehmen lassen. War vielleicht auch so eine kleine Revolution damals. Ja.
Ich finde auch, dass man oft in so eine Kasten gesteckt wird. Also abgesehen davon, dass du sagst, und das habe ich ja auch erlebt, dass einem die Weiblichkeit abgesprochen wird, die Erotik, dass man auf einmal überhaupt keine Sexualität mehr hat. Aber auch in anderen Regionen des Lebens sozusagen, dass man vor allem zum Beispiel auch im Arbeitsleben, dass es dann immer heißt, also ein Blinder oder eine Sehbehinderte, die hat das und das zu sein. Ist es immer noch so, dass es so bestimmte Jobs gibt, bei denen man denkt, ja, das ist was für Blinde und
Ja,
manche
also
Sachen?
ich weiß genau, was du da meinst. Ich glaube, das hatte ich früher ganz stark. Ich wollte eben gerade nicht in dieses Klischee. Ich habe mal so ein Kapitel geschrieben, alles außer Töpfern, weil ich also auf dieses Blinden-Hobby nicht reduziert werden wollte. Und jetzt so Jahre später habe ich dann tatsächlich, da muss ich über mich selber lachen, auch wieder über die Erotik dann wirklich zum Töpfern gefunden. Ich hatte dann irgendwann totale Lust, meine ganzen Protagonisten nachzuformen, die ich in den Geschichten beschreibe, in meinen erotischen Texten. Und da dachte ich, ach, schau mal einer an. Also vor ein paar Jahren hast du dich so gesträubt. Aber ich glaube, das kann man dann auch erst, wenn man sich von diesen ganzen Klischees und Erwartungen freigeschüttelt hat und ein bisschen erwachsener geworden ist, dann kann man vielleicht auch bestimmte Dinge wieder anders zulassen. Aber was ich wirklich überhaupt nicht ausgehalten habe, war dieses Erwartbare. Und so ähnlich geht es mir auch mit den abgedunkelten Brillen. Also ich habe mich da so lange gesträubt, weil jeder Journalist zu mir gesagt hat, also ja, wenn wir jetzt hier eine Fotostrecke machen, dann setzen Sie mal Ihre dunkle Brille auf, sonst versteht ja keiner, dass Sie blind sind. Und ich hatte gar keine dunkle Brille, ich wollte das auch nie. Und ich merke aber jetzt, dass mir das manchmal schon ganz schön gut tut, wenn meine Augen wahnsinnig Stress haben, weil die manchmal mir wegrutschen, weil die sich entspannen wollen. Und das habe ich jetzt mit meinem Fernsehteam zum Beispiel besprochen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Menschen sich daran gewöhnen müssen, dass ich jetzt immer mal auch eine dunkle Brille auf habe. Und ich lehne das jetzt auch nicht mehr so ab, weil ich mich entwickelt habe und weil ich denke, ich stehe jetzt über diesem Klischee. Aber ich habe da wahnsinnig gekämpft mit mir, so, weil ich über meine Augen ja auch viel ausdrücke, weil das ein Teil meines Gesichts, meiner Identität ist. Und wenn ich jetzt so diese klassische Blindenbrille da drauf habe, dann denke ich, naja, gut, jetzt haben alle, was sie wollten, was sie sich unter einer blinden Frau vorstellen. Und und ich merke aber tatsächlich, die hilft mir. Und das muss jetzt noch ein Modell sein, was zu meinem Stil passt. Und dann kann ich mich auch wieder so ein bisschen mit so einem Bruch von so einem Klischee dann anfreunden. Wie geht es euch eigentlich mit solchen blinden Klischees? Habt ihr da zu kämpfen? Also mit solchen auch optischen blinden Klischees?
Ich bin ja sehbehindert und habe natürlich 40 Jahre versucht, nicht so zu wirken. Oder ja. Also nicht ganz 40 Jahre. Und bis vor 10 Jahren war nur in der sehenden Welt und habe so getan, als ob ich das auch bin. Das Einzige, was ich eben nicht konnte, war Autofahren. Und somit bin ich mitgefahren, aber habe das Gefühl heute so, dass ich auch ein Stück weit mein Zuhause verleugnet habe oder nicht den ganzen Andreas, sagen wir mal so, in den Arm genommen habe, sondern so ein Stück weit auch abgespalten habe. Und ja, das habe ich natürlich, das ist natürlich, vielleicht sind das auch Gefühle, die du jetzt benannt hast, die habe ich natürlich jetzt zum Beispiel durch kreative Medien, kreatives Schreiben, durch darüber sprechen, natürlich auch durch psychotherapeutische Gespräche, durch Männergruppen, durch Unterschiedliches, sagen wir so, reingeholt, dass ich das mehr spüren konnte, mehr fühlen konnte, was eigentlich dieser Bereich ist. Und heute sage ich manchmal eben, dieses Zuhause, heute habe ich das Gefühl, ich bin als mit meinen Augen, mit meinen Möglichkeiten zu Hause angekommen oder mehr zumindest angekommen. Und das ist sehr heilsam. Genau, und fördert auch weiterhin so meinen kreativen Fluss in mir und meine Lebendigkeit. Ja, das, Lavinia, wie ist es bei dir? Also das würde mich ja jetzt auch interessieren.
Ich habe mich jahrelang gegen den Blindenstock gesträubt. Ich bin ja schon von Geburt an sehbehindert. Ich bin also schon mit sehr schlechten Augen auf die Welt gekommen. Und dann bin ich in einer sehr behüteten Familie, sagen wir es mal so, aufgewachsen. Also ich bin eigentlich, bis ich 17 war, nirgendwo alleine hingegangen. Und als ich dann gesagt habe, jetzt möchte ich aber mal, dann meinte meine Mutter zu mir, ich müsste aber Mobi-Training machen, Mobilitätstraining. Und ja, dann habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, ja klar, warum nicht? Ich bin zwar nicht blind, aber ich mache es, um einfach rauszukommen. Und dann haben wir an einem Abend, also mein Lehrer und ich, den Blindenstock ausprobiert. Und dann war ich draußen im Dunkeln mit Retinitis pigmentosa, ist man dann natürlich auch noch nachtblind. Und kann mich daran erinnern, dass ich dann, ich konnte die Autos sehen, die an mir vorbeigefahren sind und die Straßenlaternen und aber außerhalb der Straßenlaternen nichts. Und dann bin ich irgendwann stehen geblieben und wollte mich zu meinem Lehrer umdrehen und sagen, ja, also das hier mit dem Blindenstock sehen Sie ja selber, brauche ich nicht. Ne? Und dann meinte er zu mir, weißt du, wo du gerade stehst? Und ich so, nö. Und dann meinte er, so, du stehst mitten auf der Straße. Oh! Gut, es war auf einem Dorf, deswegen war das nicht weiter tragisch. Aber für mich war das dieser Augenblick, in dem ich dachte, weil ich ja auch nie alleine rausgegangen bin im Dunkeln, dass ich mich irgendwann dieser Blindheit und diesem Dunkeln stellen muss. Und das ist dann im Laufe der Jahre, als ich dann alleine studiert habe und alleine gewohnt habe, bin ich dann immer nachts, also wenn es dann dunkel war, habe ich den Blindenstock benutzt. Und dann irgendwann später habe ich dann auch den Blindenstock tagsüber benutzt. Das war mir dann zuerst allemal noch lieber, als die drei Punkte zu benutzen. Und jetzt ja, brauche ich es sowieso, weil der Tunnelblick immer geringer wird. Aber es war schon 10-jähriger Kampf, würde ich sagen.
Ja, und was man sich da wirklich auch für Energiereserven dafür freihalten muss, also für Hintergrundprogramme ständig mitlaufen hat. Und was ihr sagt, das kann ich so teilen. Also man ist ja wirklich zu einem ganz großen Prozentsatz nicht man selbst. Man ist in sich selbst nicht zu Hause und man weiß auch gar nicht, was hat eigentlich das vollständige Ich für Bedürfnisse, weil man sich als sich selbst auch nicht zeigt, also vor sich selber nicht und vor anderen nicht. Und das ist so eine riesengroße Befreiung, wenn das sein darf. Und wenn man dafür, und das geht auch gut durch Kunst und Kultur, Vorbilder hat, Menschen, Ausdrucksformen, wo man auf einmal sieht, das ist ja legitim und das ist ja sogar auch eine Darstellungsform, darüber zu sprechen, dass das kann wahnsinnig Kraft geben und dann kann man diese ganzen Hüllen ablegen, die einen sicherlich irgendwie geschützt haben, dachte man ja, wurde vielleicht auch erwartet, ja, man sollte ja irgendwie funktionieren und hat vielleicht gedacht, das ist auch die sozial anerkannte Variante, dass man jetzt möglichst unbehindert aussieht, aber am Ende muss man damit rechnen, dass dieses ganze Kartenhaus irgendwann zusammenbricht. Und es ist doch so viel schöner, so in sich selbst zu sein. Und dann verstehen andere einen auch viel besser. Ja, die können einen dann auch wirklich sehen, wer man ist und so. Also ich bin ja auch über Tische und Bänke gegangen, weil ich meinen Stock nicht akzeptiert habe. Und ich habe dann lieber hingenommen, dass die Leute denken, na, die steht ja total unter Drogen. Also wenn ich auf irgendeine Party gegangen bin, total aufgebrezelt und bis dort hinaus gestylt und dann habe ich aber alles umgerannt auf der Straße und was mögen denn die Leute da gedacht haben? Also ich hätte es mir ja viel leichter gemacht, mit einem Stock zu gehen, dann hätten die gewusst, aha, das ist einfach eine blinde Frau, die hat sich schick gemacht. aber das muss im Kopf erstmal Klick machen, ja, bei einem selbst auch.
Ich habe mich auch mal auf einer Party an einer Wand entlang getastet, da nicht den blinden Stock, ich war in einer Wohnung und dann habe ich gehört, wie hinter mir eine sagte, oh, die ist ja total betrunken.
Ja, genau.
Weil sie sich so genau an der Wand entlang tastet. Etwas, was man ja immer, also man braucht ja immer so eine Strategien, um in der Arbeitswelt, egal womit man jetzt arbeitet, aber auch im Kulturbereich, mit anderen, mit vor allem sehenden sogenannten Normalos zusammenzuarbeiten. Und die eine Strategie, haben wir schon herausgefunden, ist so zu tun, als wäre nichts. Klappt ja bei den meisten Fällen leider nicht so besonders gut. Eine andere Strategie ist, darüber zu sprechen. Was ist deine Strategie, wenn du zum Beispiel, du bist ja auch Moderatorin und arbeitest mit viel mit Sehenden zusammen. Sind da deine Strategien?
Ich glaube, viele Jahre lang war meine Strategie schon, so eine Fassade zu haben, ne? Die starke Frau zu sein, irgendwie die starke blinde Frau zu sein. Und als ich irgendwann mal gemerkt habe, dass das mir selber unheimlich viel abfordert und auch an meine gesundheitlichen Ressourcen geht, bin ich dann irgendwann mal sehr authentisch geworden. Und danach habe ich aber gemerkt, es muss so ein Mittelweg sein. Ja? Also ich kann nicht vollständig eine Fassade aufbauen. Ich kann aber auch nicht vollständig immer gleich authentisch sein. Das hängt immer auch von meinem Gegenüber ab, das vielleicht sich mit der Behinderung noch gar nicht auskennt, wo ich einfach ein bisschen auch wohl dosieren muss. Und manchmal kann man auch einem sehenden Kooperationspartner eine Sache dreimal erklären. Wenn der sich eine andere Schablone in den Kopf gesetzt hat, dann habe ich gar keine Chance. Dann muss ich einfach erkennen, was will ich und was will der andere. Und für mich ist es jetzt einfach so ein Mittelweg. Also so ein Mittelweg zwischen, wir tun so, als ob wir das alles locker wegstecken und zwischen, wir legen gleich alle Karten auf den Tisch, was so die Behinderung betrifft. Weil ich glaube, so ein Gegenüber, was sich noch gar nicht auskennt, so mit uns und wie wir ticken, das muss erst mal ein bisschen eingegroovt werden. So.
Mich interessiert nochmal, das hat vielleicht auch damit zu tun, mit Strategie oder welche Strategien entwickle ich, aber wie ist so dein Netzwerk Weg nach Hause gewesen oder heute noch? Du machst ja auch vielfältige Sachen, finde ich. Also manchmal denke ich, gut, es gibt normalerweise Menschen, die machen Moderation 20 Jahre und sind berühmt in der ARD oder so und du bist im MDR. Dann gibt es auch mal noch ein Buch dazu. Aber du machst Seminare, du bist jetzt vielfältig unterwegs, künstlerisch wie journalistisch und Moderation sehe ich jetzt mal so im journalistischen Bereich. Und wie ist das Netzwerk? So, ich kenne, um das nochmal so ein bisschen zu erläutern, von ganz vielen Menschen, die mit Behinderung, Akademikerinnen mit Behinderung, die sagen, es geht nur mit Netzwerk, wenn man in Hochschulen, sagen wir mal, ankommen will. Und jetzt die Frage, wie ist es eigentlich? Geht es im Medienbereich, im Kulturbereich eigentlich auch nur mit Netzwerk? Und was würdest du sagen, was ist für dich Netzwerk gewesen? Wir haben das schon so ein bisschen gefasst jetzt, aber ich würde es gerne mal so geballt von dir hören.
Ja, also das stimmt schon. Das eine ergibt sich durch das andere. Wenn ich das bei mir selber mal so ein bisschen reflektiere, dann ist es schon so, dass durch meine ursprünglich sozialpädagogische Arbeit zum Beispiel die Fernseharbeit zustande kam. Also das Fernsehteam kam damals in mein Büro und suchte eigentlich blinde Protagonistinnen und Protagonisten. Und dann haben die aber Gefallen an mir gefunden. Ich bin ja immer ein bisschen schräg gekleidet, auch so im Gothic-Look und so. Und dann haben die gedacht, boah, also die hatten einen selbstbestimmten Look und mit der können wir uns jetzt hier ein Fernsehformat vorstellen, vielleicht so ein Promi-Talk-Format. So. Dann hatte ich einen Kontakt zu einer Produktionsfirma, zu einem Fernsehsender. Dadurch lernt man natürlich weitere Produktionsfirmen kennen. An sich bin ich ein ziemlich bodenständiger Typ. Also das ist immer durch langjährige Zusammenarbeit gekommen. Durch die eine Produktionsfirma lernte ich die andere kennen, dadurch die wieder andere. Und so ähnlich war es dann auch mit meinen Verlagen. Also durch die sozialpädagogische Arbeit fing ich an, Bücher zu schreiben, um einfach auch das Thema Blindheit, Erblindung ein bisschen bekömmlich zu erklären, ein bisschen belletristisch zu erklären. Und ja, wenn man Also mein Partner ist zum Beispiel damals auch mit verschiedenen Bands verschwistert gewesen, kannte dadurch in Leipzig auch die Kulturszene und dadurch auch Verlage. So, und schon kannte ich eben auch Verlage. Und die waren untereinander dann aber auch befreundet, sodass ich dann durch diesen ganzen alternativen Freundeskreis natürlich auch mit vielen Autoren befreundet bin und war. Das aber über viele Jahre. Also das möchte ich immer Menschen mit auf den Weg geben, die manchmal so zu mir kamen und mich gefragt haben, ja, wie haben Sie das gemacht und so weiter. Also man braucht schon auch langjährige Beziehungen und manchmal auch ein Durchhaltevermögen, wenn der erste Konflikt kommt, nicht gleich die Flucht ergreifen oder so. Das sind so lange ja, Verbrüderungen, Verschwisterungen und jetzt, wo ich schon ein bisschen älter bin, so Anfang 40, merke ich auch, auf wen ich da zurückblicken konnte, ja, auf wen ich vertrauen konnte. Und das sind Leute, die dann auch bleiben.
Gibt es ein Lieblingsprojekt im Kulturbereich oder momentan? Oder was ist dein Lieblingsprojekt heute, dein Lieblingsprojekt?
Wir haben so ein kleines Herzblutprojekt, das heißt Galeriegeflüster. Das ist entstanden auch durch meine Illustratorin Franziska Appel. Und wir wollten einfach mal alle kleinen Galerien und Bilder und Bildbeschreibungen dazu auf eine Plattform bringen. Also alles, was an Illustrationen für unsere Bücher entstanden ist, auch zum Thema Behinderung und Sexualität, was auch befreundete Autoren gemacht haben. Aber auch andere Galerien, die Audiodeskription haben. Das haben wir so für uns jetzt erstmal wirklich als, ja, als kleines Projekt umgesetzt, ohne Fördergeld. Also ist das natürlich so eine Perle, an der ich sehr hänge, weil wir das so aus dem Freundeskreis herausgeboren gestalten und oft auch zeigen wollen. Wir wollen oft auch den Großen zeigen, guckt mal, so kann es doch gehen. Also, wenn man es nur will, kriegt man das auch irgendwie gebacken. Und so würden wir uns das natürlich auch wünschen von anderen Galerien, von größeren Häusern, die natürlich auch finanziell ganz andere Mittel haben. Und wenn die immer so sagen, nee, das geht nicht, kann man natürlich immer sagen, na doch, das geht ja doch. Also wenn sich da 7 Leute zusammensetzen, die was wollen, man kriegt das schon hin. Und wir haben es zum Beispiel so gemacht.
Gratulation.
Ja.
Wir haben ja momentan ein Projekt. Lavinia und ich haben über die Finanzquellen der Aktion Mensch ein Projekt, das heißt Find Your Voice, und das richtet sich an sehbehinderte und blinde Künstlerinnen. Und das ist so ein 12-stufiger, 12 Module beinhaltet es und soll Podcasting als Kunstform oder als Marketinginstrument, ja, so vermitteln und die Kunst der Künstlerinnen mit Sehbehinderung jetzt unterstützen. Was würdest du als erfahrene Projektgestalterin und ja, jemand, der mit unheimlich viele Ideen hat, was würdest du denen sagen, wenn du am Anfang vor denen stehst und sagst, sind Menschen aus unterschiedlichen Kultureinrichtungen, Tänzerinnen oder Schreiberlinge oder Theaterleute, Choreografen. Ja, was würdest du denen mitgeben wollen, wenn das der erste Tag Kick-Off-Veranstaltung wäre? Jetzt.
Kick-off-Veranstaltung zum Thema Podcasting oder?
Ja.
Und die Leute wollen, die dort sitzen, selber einen Podcast machen oder wollen erstmal Leute dazu motivieren, einen
Nee,
zu machen?
am Ende soll ein eigener Podcast herauskommen und jetzt werden sie eingeführt, um selber einen Podcast zu machen. Dafür haben sie so 12 Wochenenden Zeit, das zu erlernen.
Boah, also da erwischst du mich auf einem Fuß. Ich habe das schon erzählt vor längerem Mal in einem Mailaustausch mit Lavinia, weil ich selbst bin so großer Podcast-Fan und natürlich auch ständig in Überlegungen, wie ich so meine eigene Leidenschaft in einen Podcast gießen kann. Und man selber hat ja immer so den Gedanken, nee, ich finde ja gar kein Thema und wo fange ich da überhaupt an und will das überhaupt einer hören? Und es gibt ja schon so viel. Also ich würde erstmal wahrscheinlich so einen riesengroßen Sack sammeln an Ängsten und Vorurteilen, warum mache ich keinen Podcast und würde die erstmal alle aufschreiben lassen und abwerfen. Weil es gibt ja ganz viele Gründe, doch einen zu machen. Und diese Gründe würde ich groß werden lassen, so für Menschen, weil man muss sich ja nur mal fragen, warum hört man selber Podcasts und was gibt es einem? Also für mich ist das teilweise wirklich Überlebenselixier. Und jeden dazu zu motivieren, so seine Geschichte zu finden, die auch zu erzählen und sich klar zu machen, das hilft jetzt nicht nur mir selber, mir eine gute Geschichte von meinem Leben zu erzählen, sondern auch andere Menschen wirklich zu stärken, zu ermutigen, zu empowern, weil ich Schwächen zeige, weil ich zeige, wie bin ich denn jetzt aus einer Krise wieder rausgekommen. Das steckt ja wirklich ein ganz großes Potenzial drin. So, also diese beiden Fragen stellen sich mir immer so, warum muss ich jetzt auch noch einen Podcast machen? Daumen nach unten und ja, klar, gerade ich muss jetzt einen machen, Daumen nach oben. So. Und ich zum Beispiel, ich würde die alle hören wollen von den ganzen tollen Leuten und bin aber gleichzeitig im Geiste auch eine, die da mit sitzt und auch irgendwie wahrscheinlich am Ende einen machen wollen würde und auch noch nicht so ganz ihr Boot gefunden hat, wo ja, wo sogar so ganz viele Themen drin liegen. Und das ist super, dass ihr das macht, weil man braucht jemanden, der da so ein bisschen eine Leitplanke ist und hilft, es in eine Form zu gießen und es zu gestalten und den Leuten zu zeigen, ihr habt da eine Menge und jetzt machen wir da mal, jetzt bauen wir da mal das Podcast-Haus sozusagen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für das tolle Interview. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, mit euch beiden heute zu sprechen. Und wir haben ja einen großen Rundumschlag gemacht, würde ich mal sagen, von wundervollen Kulturprojekten über Podcasts bis hin zu, wer sind eigentlich die Vorbilder und wie kann man sich trauen, was ja eigentlich gut anwendbar ist für alle Projekte, die man sich vornimmt, nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch private Projekte. Wie kann ich mich trauen und wie drücke ich mich auch als behinderter Mensch authentisch aus? Das ist finde ich, ein sehr wichtiges Thema und darüber haben wir heute gesprochen mit Jennifer Sonntag und Andreas Brüning war auch dabei und ich, Lavinia Knopp-Welling. Genau, wir haben, wie Andreas schon angesprochen hat, unser Podcast-Projekt, wo Blinde und Sehbehinderte, aber auch ja, behinderte Künstler und Kulturschaffende im Allgemeinen erlernen können, wie man eigentlich einen Podcast erstellt. Und darin inbegriffen sind auch Strategien, sowas wie Geschichten erzählen, autobiografisches Schreiben, Stimmtraining und ja, wie nehme ich überhaupt einen Podcast auf? Und wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an projektkoordination@kulturregen.org. Das war's erstmal für heute von Kulturregen Berlin Podcast. Und ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, in die Runde.